Die Predigt Eine Gerichtsverhandlung wurde am Sonntag, dem 5.4.1964 in Louisville, Mississippi gepredigt. Übersetzt wurde diese von Klaus Konrad. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für das Vorrecht, dass wir uns heute Nachmittag wieder unter diesem Dach versammeln dürfen, um das Wort Gottes zu hören und die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus zu sehen. Wir sind in großer Erwartung, Vater. Und wir beten, dass du uns heute Nachmittag aufnimmst und unsere Bemühungen respektierst, die wir unternommen haben, um dich anzubeten. Segne jede Seele, die hier ist. Wir wissen, dass gute Dinge schwer zu bekommen sind. Deshalb beten wir, dass aufgrund ihres Opfers niemand ausgelassen wird, sondern heute Nachmittag geheilt wird. Rette die Verlorenen und gib dir selbst die Ehre. Wir bitten das im Namen von Jesus Christus. Amen. Ihr könnt euch hinsetzen. Unser Blechdach erschwert es euch, etwas zu hören. Wir werden nur ein wenig Zeit nehmen, um zu euch zu sprechen. Und dann werden wir gleich mit der Gebetslinie weitermachen, denn dafür haben wir diesen Nachmittag bestimmt, um für die Kranken zu beten. Und nun möchte ich Folgendes sagen. Ich weiß nicht, wann ich jemals mit einer Gruppe von Menschen so viel Freude hatte wie mit dieser Gruppe hier. Ihr wart wirklich großartig. Vor einer Weile habe ich Bruder Johnson gesagt, dass ich nicht weiß, wann ich jemals ein Treffen mehr genossen habe. Ihr habt einen so wunderbaren Geist unter euch und Glauben, Vertrauen. Ich würde gerne einen Monat hier bleiben, damit wir uns richtig kennenlernen können. Normalerweise ist es so, dass wenn man sich kennengelernt hat, es Zeit ist, sich zu verabschieden und irgendwo hinzugehen. Ich weiß nicht, wer dieser kleine Polizist ist, der hier draußen im Regen steht und mit nacktem Oberkörper versucht, den Verkehr zu regeln. Wenn ihn jemand kennt, möge er ihm persönlich für mich danken, ja? Ich sage euch, er hat einen wirklich guten Job gemacht. Ich möchte mich bei dem Mann bedanken, der hier reingekommen ist und diesen Ort aufgeräumt und hergerichtet hat, sodass dieses Treffen heute hier stattfinden konnte. Ich sage euch, die Gemeinde schuldet Männern mit diesem Mut, die das tun, eine große Anerkennung. Ich bin euch zu großem Dank verpflichtet, dass ihr an einem Tag wie diesen auf die Straße gegangen seid. Die meisten Menschen wären zu Hause geblieben. Ich schätze eure Tapferkeit. Und ihr steht hier inmitten all dieser Schwierigkeiten unter diesem Dach, könnt kaum hören, was vor sich geht und seid trotzdem entschlossen zu bleiben. Das ist Tapferkeit. Das gefällt mir. Ich muss immer an dieses Lied denken, muss ich mich in dem Himmel tragen lassen auf einem blumigen Bett, während andere um den Preis kämpfen und durch blutige Meere segeln? Ja, schwierig. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit in Südafrika gepredigt, wo es zur Zeit des Monsuns so stark regnete, dass die Frauen, die sich überall hinstellten und ihre Haare herunterhingen, den ganzen Tag in diesem Regen standen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein solches Treffen der Heilung gesehen. Vor nicht allzu langer Zeit stand ich in Mexiko in der Stierkampfarena und predigte, als es den ganzen Tag so regnete. Und die Leute waren an diesem Morgen um 9 Uhr da und standen im Regen. Und eine Frau mit einem toten Baby in ihren Armen. Das Baby war in der Nacht zuvor gestorben und das kleine Baby lag steif in ihren Armen. Ein Mann hatte die Gebetskarten verteilt und sie waren alle verteilt. Es gab keine Gebetskarten mehr. Sie ließen mich an einem Seil hinunter, hinter den Ring, um so in den Ring zu kommen. Und Billy kam zu mir gerannt. Er sagte, Daddy, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Er sagte, ich habe hier 300 Platzanweiser stehen. Und wie viele kennen Jack Moore? Die meisten von euch kennen Jack Moore hier, denke ich. Er war bei mir. Und da draußen ist eine kleine Frau, sagte er. Die hat ein Baby, das ist tot, heute Morgen gestorben. Das war gegen 9 Uhr in der Nacht. Es starb an diesem Morgen in einer Arztpraxis und sagte, sie will, dass das tote Baby in die Linie gebracht wird. Er sagte, ich habe keine Karten mehr und ich habe die Linie aufgereiht. Er sagte, ich weiß es nicht. Und es regnete in Strömen. Ich stand einfach da, kalter Regen. Ich schaute hinaus und sah die kleinen mexikanischen Frauen, deren Haare herunterhingen, völlig durchnässt unter den Scheinwerfern. Und man konnte kaum durchsehen, so stark regnete es. Nun, und ich sagte, nun, sagte er, ich kann sie nicht halten. Sagte, wir haben 300 Platzanweiser. Er sagte, sie klettert über alle drüber und hat ein totes Baby dabei. Ich sagte, nun, Bruder Moore, warum gehst du nicht runter und betest für sie? Ich hatte etwa 10 Minuten gepredigt, glaube ich, und ich sagte, warum gehst du nicht und betest für sie? Sagte ich, weil sie nicht weiß, wer ich bin, oder niemand. Es gab mehrere Redner. Ich sagte, sie weiß nicht, wer ich bin. Geh und bete für das Baby, dann wird sie zufrieden sein. Er sagte, in Ordnung, Bruder Branham. Er begann von der Plattform zu gehen, und da war ein Haufen alter Kleider, so hoch, die ganze Strecke über. Oh, vielleicht 20 oder 30 Meter. Ein blinder Mann hatte in der Nacht zuvor sein Augenlicht wieder erlangt, und so waren sie sehr interessiert. 90% Katholiken. Und dann begann ich zu predigen. Ich sagte, wie ich schon sagte, der Glaube ist die Grundlage. Ich schaute mich um und vor mir stand ein kleines mexikanisches Baby. Ein kleines schwarzes Gesicht, ein wenig Zahnfleisch, keine Zähne, nur glänzendes kleines Zahnfleisch wie dieses. Und ich dachte, das muss dieses Baby sein. Ich sagte, warte einen Moment, Bruder Moore. Sag der kleinen Dame, sie soll das Baby herbringen. So wurde das Zimmer geöffnet, aber es gab keine Gebetskarte. Sie sollte eigentlich nicht reinkommen, aber sie war beharrlich. Das ist es, was sie wollte. Sie hatte also das Baby hochgebracht. Ich sagte, himmlischer Vater. Natürlich übersetzten sie das Gebet nicht. Ich sagte, ich weiß nicht, ob das Baby ist oder nicht. Ich habe gerade das kleine Baby gesehen. Aber wenn es das ist, dann ist es dein Respekt für diese Frau, die dieses Opfer bringt. Ich legte meine Hände auf die kleine blaue Decke und das kleine steife Bündel, das ungefähr so lang war, hing im Arm der Frau. Und das Baby stieß einen Schrei aus und fing an zu strampeln. Es schrie so laut es konnte. Die kleine Frau fiel hin und schrie, Patre. Patre bedeutet Vater, wisst ihr? Sie hatte Perlen in der Hand. Ich sagte, das ist nicht nötig. Und ich sagte zu Bruder Espinosa, einem Pfingstprediger, ich schätze, viele von euch kennen ihn. Ja, Bruder Espinosa. Ich sagte, schreiben Sie nicht, das Baby war tot. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich gesehen habe, war diese Vision. Ich sagte, ihr folgt dieser Frau, lasst sie gehen und lasst den Arzt eine Erklärung dazu unterschreiben. Und die Christian Businessman's Voice hat erst kürzlich die Aussage veröffentlicht. Der Arzt hat gesagt, das Baby ist an einer doppelten Lungenentzündung gestorben. An diesem Morgen in seinem Büro, um 8:45 Uhr. Und das war um 10 Uhr in der Nacht, der Herr Jesus gab ihm sein Leben zurück. Aufgrund eines Opfers. Das ist so wahr. Gott im Himmel weiß, dass das richtig ist. Eine ärztlich beglaubigte Aussage. Die Erklärung liegt jetzt in den Händen der Christian Businessman, deren internationaler Direktor Demas Shakarian ist. Er hat die vom Arzt unterschriebene Erklärung. Das Baby starb an diesem Morgen an einer doppelten Lungenentzündung. Und um 10 Uhr in der Nacht wurde das Baby lebendig gemacht, dank des Glaubens der Mutter, die beharrlich war. Das ist so. Genauso wie die kleine schunamitische Frau beharrlich war, um zu Elia zu gelangen. Genauso wie die griechische Syrophönizierin beharrlich war, um zu Jesus zu gelangen. Sie wusste, dass ihre Tochter an Epilepsie litt. Dabei war sie nicht einmal eine Jüdin. Die Erweckung war nicht für ihr Volk. Und als sie zu ihm kam, sagte er, es ist kein Fleisch für mich, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden zu geben. Er nannte sie einen Hund. Sie sagte, das ist die Wahrheit, Herr. Seht, wie der wahre Glaube das Wort als Wahrheit bezeugen wird. Sie sagte, das ist die Wahrheit, Herr, aber die Hunde sind bereit, die Reste unter dem Tisch des Herrn zu essen. Er sagte, um dieses Wortes willen ist dein Kind geheilt. Und sie bekam es auf dieselbe Weise, weil sie beharrlich war. Vielen Dank, liebe Freunde. Der Herr segne jeden Einzelnen, die Musiker, Schwester Ankrin hier und alle meine Freunde. Ich sehe hier, dass viele meiner Freunde zu diesem Treffen gekommen sind. Ich habe heute Bruder und Schwester Evans gesehen. Ich weiß nicht, ob er mich überhaupt hören kann oder nicht. Sie sind von drüben, aus Macon, Georgia. Schwester Ankrin hier und alle aus Memphis, Tennessee. Und Bruder Palmer und Schwester Palmer und ihre Freunde. Und Bruder Parnell, ein mit mir befreundeter Prediger dort. Ich sehe sie jetzt hier überall herumstehen. Freunde, persönliche Freunde. Bruder J.T. hier von drüben in Georgia, auch sein Freund. Und wir sind wirklich dankbar, dass ihr alle hier seid, für euren Glauben und für euer Vertrauen. Einige von ihnen fahren jeden Sonntag, wenn ich dort predige, bis nach Jeffersonville, Indiana, um die Predigt zu hören. Dann sage ich ihnen, dass meiner Meinung nach die Welt solcher Menschen nicht würdig ist. Das ist meine Meinung. Ihr Leute hier, wir sind eine große Einheit von Christus. Wir glauben an ihn. Und jetzt wäre es kein Treffen, wenn ich mir nicht in ein paar Minuten Zeit nehmen würde, um das Wort zu lesen und ein paar Anmerkungen zu machen. Denn wenn ihr treu genug seid, so lange hier zu sitzen, dann möchte ich auch treu genug sein, um die Schrift zu lesen und ein oder zwei Anmerkungen zu machen, und dann werden wir mit der Gebetslinie beginnen. Nun werde ich heute aus der Schrift lesen, aus Markus dem 16. Kapitel, nur für ein paar Augenblicke, um daraus einen Zusammenhang zu ziehen. Ich beginne mit dem 14. Vers. Und nachdem er sie getadelt hatte, erschien er den 11, als sie zu Tisch saßen, und tadelte sie wegen ihres Unglaubens und ihrer Herzenshärte, weil sie denen nicht glaubten, die ihn gesehen hatten, nachdem er auferstanden war. Sprach er zu ihnen, gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Nun denkt daran, der ganze Erdkreis, dieses Evangelium, jeder Kreatur. Manche sagen, es habe mit den Aposteln aufgehört. Er sagte hier, dass sein letzter Auftrag an die Gemeinde lautete, in alle Welt, jeder Kreatur. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wo? In der ganzen Welt, bei jedem Geschöpf. Das ist die Stelle, wo er es der Gemeinde gegeben hat. Zeigt mir, wo er es weggenommen hat. Der ganzen Welt. Wer glaubt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, sie werden mit neuen Zungen reden, sie werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden den Kranken die Hände auflegen, und sie werden gesund werden. Und nachdem der Herr zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur rechten Hand Gottes. Und sie zogen aus, predigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bestätigten das Wort durch nachfolgende Zeichen. Amen. Nun, ich glaube, dass diese Schrift die Wahrheit ist. Bevor ich es vergesse, mein Sohn hat mir vor einiger Zeit erzählt, dass eine kleine Dame und ihr Mann aus Arkansas mir einen Geburtstagskuchen gebacken und geschenkt haben. Viele von euch haben mir Karten und andere Dinge geschenkt. Ich hatte noch nicht einmal Zeit, darauf einzugehen. Ich danke euch vielmals. Gott segne euch. Und ich hoffe, ihr habt einen, wir alle verbringen einen ewigen Geburtstag dort drüben, wo wir uns hinsetzen werden. Und ich will 10.000 Jahre mit jedem von euch zusammen sein, einfach nur da sitzen und reden. Und wir werden nicht weniger Zeit haben, um zu reden, als wir am Anfang hatten. Das ist die Wahrheit. Jetzt danke ich euch für alles, was ihr getan habt. Nun noch etwa 10 Minuten, höchstens 15, vielleicht wenn der Herr will, um ein paar Anmerkungen zu machen. Ich möchte Folgendes sagen, dass ich darauf vertraue, dass mein Gefühl, das mich dazu führt zu kommen, ihr Pastoren, die euch veranlasst fühlt, mich zu unterstützen, mir eine offene Tür zu geben, ihr Leute wart loyal, um zu kommen, und Jesus hat nicht versagt, sondern ist uns jedes Mal erschienen im Zeichen der Stunde, in der wir leben. Und ich vertraue darauf, dass seine Auferstehung, sein immerwährendes, ewiges Sein und seine Gegenwart euch beeinflusst hat, ihn zu lieben und ihm mehr zu dienen, als ihr es jemals in eurem ganzen Leben getan habt, dass ihr euch in eurem Herzen vorgenommen habt, ihm treu zu leben und näher und besser zu leben. Ich habe einmal eine Geschichte gehört, die mir erzählt wurde, als sie hier im Süden die Sklaven hatten. Sie verkauften sie auf Märkten und so weiter, wie sie es zur Zeit der Sklaven taten. Sie, die Buren, haben sie hierher gebracht auf die Jamaika-Insel. Dann haben die Leute hier drüben sie eingeschmuggelt und sie kauften sie als Sklaven, was damals legal war. Und sie gingen vorbei und kauften sie. Und sie fanden gute, kräftige Sklaven. Dann haben sie paarten den großen, kräftigen Sklaven mit einer kräftigen Frau. Das würde einen besseren Mann ergeben. Das ist der Grund, warum sie heute die Weltmeister in Sachen Kampf sind. Sie sind einfach gezüchtet worden wie Vieh und so weiter. Aber dann finden wir einen Käufer. Einmal kam ein Makler vorbei, um eine Plantage zu kaufen, auf der sie etwa 100 Sklaven hatten. Und diese Sklaven waren traurig. Sie mussten sie auspeitschen, damit sie arbeiteten, denn sie waren von zu Hause weg. Sie wurden weggeschmuggelt, gefangen genommen, gerieten in Gefangenschaft und wurden weggeschmuggelt. Und sie mussten sie auspeitschen, damit sie arbeiteten, weil sie entmutigt waren. Sie sind weg von zu Hause. Sie werden Papa und Mama nie mehr sehen. Sie werden ihre Frau und ihre Kinder nicht mehr sehen. Es war eine traurige Angelegenheit. Und dieser Makler kam eines Tages zu einer Plantage und fragte, wie viele Sklaven hast du? Er sagte, etwa 100. Er sagte, sieh sie dir an. Und er ging hin und sah sie, wie sie alle. Aber einen jungen Mann brauchten sie nicht zu peitschen. Seine Brust war frei. Sein Kinn war aufrecht, genau auf dem Punkt. Und der Makler, der Käufer, sagte zum Besitzer, ich möchte den Sklaven kaufen. Er sagte, oh nein, er ist nicht zu verkaufen. Er sagte, nun, sagte er, ist dieser Sklave, ist er der Chef über die anderen? Er sagte, nein, nein, er ist nicht der Chef. Er sagte, gibst du ihm was anderes zu essen? sagte, nein, sie essen alle zusammen in der Kombüse. Er ist nur ein Sklave. Er sagte, was unterscheidet ihn so sehr von den anderen? Er sagte, ich habe mich auch lange gefragt, was ihn so anders macht. Aber eines Tages fand ich es heraus. Drüben im Heimatland, wo sie herkommen, in Afrika, ist sein Vater der König des Stammes. Und obwohl er ein Fremder ist, weiß er, dass er ein Königssohn ist, und er benimmt sich auch so. Oh, was sollte das mit uns machen? Auch wenn wir fremd sind, wenn wir uns in einer dunklen Welt des Unglaubens, des Leids, der Krankheit und des Todes befinden, sollten wir uns wie Söhne und Töchter Gottes verhalten. Wir sind die Söhne und Töchter des Königs. Das sollte unsere Einstellung ändern, alles. Egal, was der Rest der Welt ist, wir müssen die Rechte Gottes hochhalten. Wir müssen uns daran erinnern, dass dies nicht unsere Heimat ist. Wir sind nicht von diesem Land. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind aus dem Geist von Gott geboren, der von oben ist. Ich ging, als meine Frau vor nicht allzu langer Zeit hier war, in ein Lebensmittelgeschäft. Ich habe etwas Seltsames gesehen, im Sommer, in Indiana. Da hatte eine Frau ein Kleid an. So etwas trägt man heute nicht mehr, wisst ihr? Und da sagte meine Frau, ich sagte, na, sieh mal einer an, ob die Frau wohl eine Christin ist? Sie sagten, nun, all diese Frauen, ich kenne einige von ihnen hier, sie singen in den Chören der Gemeinden. Sie fragte, wie kommt es, Bill, dass sie das tun? Ich sagte, natürlich, und unsere Leute tun das nicht. Ich sagte, natürlich, wir sind von einer anderen Nation. Sie sagte, wir sind Amerikaner, nicht wahr? Ich sagte, oh nein, wir zelten hier nur. Wir sind keine Amerikaner. Ich sagte, siehst du, wir sind von oben. Der Heilige Geist kam herab und verband unsere Herzen mit Gott. Und wir erklärten, wie Abraham, wir sind Pilger und Fremdlinge. Dies ist nicht unser Zuhause. Wir suchen eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Sie kommt von oben. Ja, wir sind Söhne und Töchter eines Königs. Nun werde ich eine Kleinigkeit bringen, die sich komisch anhört, nur für ein paar Minuten. Aber ich werde hier eine Verhandlung haben, eine Gerichtsverhandlung. Könnt ihr mich hören? Wie weit hinten könnt ihr mich hören? Hebt eure Hände. Nun, fein. Hier hinten könnt ihr mich hören? Gut. Ich spreche so laut, wie ich kann. Ich werde eine Gerichtsverhandlung abhalten, und der Fall lautet, das Wort Gottes verheißen gegenüber der Welt. Jetzt werden wir es ein wenig wie eine Gerichtsverhandlung gestalten, bevor ihr durch diese Gebetslinie kommt. Das Wort Gottes gegenüber der Welt. Nun der Fall. Der Grund für diese Anklage ist ein Bruch der Verheißungen Gottes. Sie behaupten, dass Gott seine Verheißung nicht gehalten hat. Der Staatsanwalt in diesem Fall ist Satan, und er ist der Zeuge der Welt, denn er ist von der Welt. Der Angeklagte in diesem Fall ist der allmächtige Gott. Der Zeuge der Verteidigung in diesem Fall ist der Heilige Geist. Wir werden sie zur Verhandlung aufrufen, nur für ein paar Minuten. Die Zeugen des Anklägers, den er zur Verteidigung seines Falles aufruft, sind Herr Unglaube, Herr Skeptiker und Herr Ungeduldig. Wir werden ihnen den Prozess machen. Das Gericht wird nun zur Ordnung gerufen. Der Staatsanwalt ruft seinen Zeugen, Herrn Unglauben, auf. Er tritt zuerst in den Zeugenstand. Könnt ihr mich noch hören? Sagt Amen. Die Versammlung sagt Amen. In Ordnung, gut. Jetzt kann ich mich etwas entspannter fühlen. Nun, ihr versteht, es ist eine Anklage gegen Gott. Der Herr Unglaube und Herr Skeptiker und Herr Ungeduld Gott vor ein Gericht stellen, weil er sein Wort nicht hält, sagen sie. In Ordnung. Der Staatsanwalt in diesem Fall, er vertritt immer den Staat, also ist der Staatsanwalt in diesem Staat Satan selbst. Und er ist... Wir berufen die Verhandlung ein. In Ordnung. Sie rufen den Ersten in den Zeugenstand, das ist Herr Ungläubiger. Er beschwert sich darüber, dass Gottes verheißenes Wort nicht wahr ist. Nun wird er dafür vor Gericht gestellt. Hört gut zu, verpasst es nicht. Er behauptet, dass Markus 16, aus dem ich gerade vorgelesen habe, ihm in einer sogenannten Heiliggeistversammlung gedient wurde, wo andere behaupteten, geheilt zu werden. Und das wurde ihm vor 2 Jahren verkündigt, und er hat bis heute keinen Unterschied bemerkt. Diese Zeichen folgen dem Gläubigen nicht. Er sagte, dass er diese Behauptung gegen dieses aufgestellt hat. In Ordnung, er setzt sich. Wir rufen den nächsten Zeugen auf. Das ist Herr Skeptiker. Er nimmt die Schrift von Gottes Wort, von Jakobus 5,14. Und er sagte, er sei an einem Ort gewesen, an dem sie behaupteten, dass die Ältesten berufen wurden und er sei mit Öl gesalbt worden und man hätte über ihm gebetet. Und das war vor über einem Monat und es hat sich bis jetzt keine Veränderung bei ihm ergeben. Also wüsste er, dass das falsch wäre. Er beschuldigt Gott und klagt ihn dafür an. Der nächste Zeuge ist Herr Ungeduldig. Er ist ein furchtbarer Kerl. Also gut, Herr Ungeduldig. Er behauptet, dass er aus Gottes Wort in Markus 11, Vers 22 und 23 gelesen hat, dass, wenn man betet, wenn man glaubt, dass man das, worum man gebetet hat, erhält, man das bekommen sollte, worum man gebetet hat. Und er sagte, dass er darum bat, seine Krücken abzulegen, nachdem er das Wort gelesen und Gott gebeten hatte, ihn zu heilen. Und er bat darum, seine Krücken ablegen zu dürfen, und das war vor 5 Jahren, und er konnte sie seitdem nie wieder ablegen. So behaupten sie, Gott ist nicht berechtigt, solche unheilvollen Versprechen in sein Wort zu legen. Versteht ihr nun die Anklage gegen Gott? Er ist nicht gerechtfertigt, das zu tun, indem er solche Schriften wie Markus 11, Vers 23, Vers 22 und 23 und Markus 16, Jakobus 5, Vers 14 und solche Verheißungen wie diese hineinlegt. Sie klagen Gott wegen eines Verheißungsbruchs an. Er hat seine Verheißung gebrochen und steht nicht zu dieser. Und sie klagen ihn an, weil er das in seinem Wort festgelegt hat. Denn seine gläubigen Kinder werden nicht durch die Zusagen identifiziert, und das führt dazu, dass sie verfolgt werden, weil sie es nicht sind. Gott bestimmt sein Wort nicht, nachdem er die Verheißung gegeben hat. Oh, wir haben hier jetzt einen echten Fall. Ich sehe sie an, wie sie bezeugen können. Und doch, hört, wie die Zeugen hier aufstehen und sagen, wir sind doch gläubig. Sie behaupten, sie wären selbst Gläubige. Und er hat gesagt, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Das Gebet des Glaubens wird die Kranken retten. Wenn du zu diesem Berg sagst, er soll sich bewegen und nicht in deinem Herzen zweifelst, dann wird es geschehen. Und wir sind Gläubige. Und wieder steht einer auf und sagt, aber er, das ist Gott, hat doch versprochen, dass den Gläubigen alles möglich ist. Was für eine Anklageschrift gegen Gott und sein Wort. Und doch behauptet er wieder, am Leben zu sein, nachdem er gekreuzigt wurde, und beansprucht, dass seine Schrift in Hebräer 13, Vers 8, dass er heute genauso Gott ist, wie er es gestern war und für immer sein wird. Denk nur an denselben Gott. Und sie klagen ihn dafür an, weil es nicht so ist. Sie können es nicht richtig machen. In Ordnung. Auch, dass er beansprucht, das ist jetzt der Beschwerdeführer. Er behauptet, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber sein Wort wird niemals vergehen. Das sollen Gläubige sein, die da reden. Was für eine Anschuldigung, was für eine Anklage gegen Gott. Er hat diese Aussagen gemacht und ist nicht groß genug, um dahinter zu stehen. Was denkt ihr darüber? Und Satan, der Staatsanwalt, sitzt da und vertritt die Welt, um diese einen Bruch der Verheißung an Gott zu beschuldigen. Denn diese Leute sind gekommen, waren in diesen Versammlungen und haben diese Dinge, die Gott gesagt hat, akzeptiert. Und trotzdem ist mit ihnen nichts geschehen. Nun, jetzt lassen wir die Zeugen der Staatsanwaltschaft mal kurz aussteigen, ihr wisst schon. Sie haben eine andere Seite. Nun werden wir den Zeugen der Verteidigung aufrufen. Der Zeuge der Verteidigung des Angeklagten, das ist Gott. Der Zeuge der Verteidigung für Gott ist der Heilige Geist. Bringt ihn in den Zeugenstand. Lasst uns sein Zeugnis hören. Oh mein. Zuerst macht er auf die Fehlinterpretation des Wortes des Anklägers an das Volk aufmerksam. Das ist richtig, denn er ist derselbe Ausleger, den Eva hatte. Er ist derselbe Ausleger, den auch Eva hatte. Oh sicher, dies oder das ist in Ordnung, aber das nicht. Seht ihr, das ist derselbe Ausleger, der Staatsanwalt, denn er ist ein Teufel, derselbe, der... Gott hat seine Kinder hinter seinem Wort gestärkt. Und wenn du das erste Mal dahinter trittst, bist du eine Zielscheibe für den Teufel. Aber er kann dich nicht kriegen, solange du durch das Wort befestigt bist. Nun ist die Verheißung, er sagte wieder, ich möchte eure Aufmerksamkeit erregen. Er sagt, das ist der Zeuge der Verteidigung, der Heilige Geist. Er sagte, die Verheißung gilt nur den Gläubigen, nicht den Ungläubigen, Skeptikern und Ungläubigen. Die Verheißung gilt nur für die Gläubigen, nicht für die anderen. Nun, das ist der Zeuge der Verteidigung. Und der Zeuge der Verteidigung sollte es wissen, denn er ist derjenige, der es ihnen verkündet. Er weiß, ob es wahr ist oder nicht. Er will hier auch die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass er der Belebende des Wortes ist. Er lenkt auch die Aufmerksamkeit darauf, dass das Wort ein Same ist. Und wenn die Saat auf den richtigen, fruchtbaren Boden fällt, dann wird sie genau das hervorbringen, was Gott gesagt hat, dass sie tun wird. Aber wenn er nicht in den richtigen Boden fällt, dann gibt es nicht genug Erde, nicht genug Glauben, um den Samen wachsen zu lassen. Ich denke, als der eine, der die Saat belebt, sollte er es wissen. Meint ihr nicht auch? Wie viele glauben das und sagen Amen? Die Versammlung sagt Amen. Er sollte der eine sein, der es weiß. Er ist ein echter Zeuge der Verteidigung. Nun gut. Die Verteidigung, die jetzt aussagt, wird ihren ersten Zeugen aufrufen. Nun seht ihr, der Staatsanwalt hat seinen Zeugen, Herrn Unglauben, Herrn Skeptiker und Herrn Ungeduldigen, aufgerufen. Nun hat der Zeuge der Verteidigung das Recht, einen seiner Zeugen aufzurufen. Der Heilige Geist hat das Recht, ihn zu rufen, denn er ist der Verteidigungszeuge für Gottes Wort. Nun behaupten diese Männer, dass sie glauben, aber der Heilige Geist wusste nichts davon. Und er ist der Einzige, der es beleben kann. Es ist genau wie mit eurem Körper hier, seht ihr? Euer Körper ist tot ohne den Geist. So ist das Wort Gottes, tot ohne den Heiligen Geist, der es belebt. Der Geist belebt den Körper und der Heilige Geist belebt das Wort. Versteht ihr das? Nun, er sollte es wissen. Nun wird er den ersten Zeugen aufrufen. Lasst uns sehen, wen er rufen wird. Noah. Er ruft Noah. Noah sagte, zu der Zeit, als ich lebte, gab es ein wissenschaftliches Zeitalter, viel klüger als heute. Und Gott, der Herr, sagte mir, dass es vom Himmel regnen würde. Es hatte noch nie auf der Erde geregnet, erinnert ihr euch? Und sie konnten Instrumente nehmen und beweisen, dass es dort oben nicht regnete. Denkt daran, dass es in jenen Tagen nie regnete. Gott bewässerte die Erde durch Berieselung. Aber er sagte, es wird regnen und die Welt zerstören. Es wird eine große Flut kommen über die ganze Erde, die sie bedecken und zerstören wird. Er sagte, aber ich bekam von Gott den Auftrag, eine Arche zu bauen. Ich machte mich an den Bau dieser Arche und zeigte damit meinen Glauben, dass ich glaubte, dass das, was Gott sagte, die Wahrheit war, ungeachtet dessen, was die Wissenschaft darüber zu sagen hatte. Ich denke, er ist ein guter Zeuge, ihr nicht auch? Die Versammlung sagt Amen. Und egal, was andere dazu sagen, Gott hat gesagt, dass es regnen wird. Wenn es also dort oben noch nie geregnet hat, kann er es dort oben regnen lassen. Ich werde auf jeden Fall die Arche bauen und mich darauf vorbereiten. Obwohl, ich hatte diesen Kerl vor einer Weile hier im Zeugenstand, den Herrn Ungläubigen, der hat mich die ganze Zeit verhöhnt. Er hat sich über mich lustig gemacht. Und ich habe Herrn Skeptiker gesehen, er kam vorbei und lachte über mich. Herr Ungeduld, sie alle lachten über mich, weil ich an ein solches Wunder glaubte. Aber ich habe gewartet. Als ich die Arche fertig hatte, kam der Regen nicht. Und ich wartete 120 Jahre lang, bis er kam. Aber er kam. Amen. Setz dich, Zeuge. Das ist ein gutes Zeugnis. Rufen wir einen anderen auf. Zeuge Nummer 2. Abraham. Bringt ihn herauf. Wir haben gerade über ihn gesprochen. Auch er sagte, ich hörte das Wort Gottes, als ich 75 Jahre alt war, mir etwas sagen, das absolut gegen alle Vernunft war. Es musste eine super Zeit, ein super Wunder sein. Dass ich eine 65-jährige Frau haben würde, die mir einen Sohn gebären würde, wenn sie 65 Jahre alt wäre. Wir gingen hin und bereiteten alles vor, weil Gott es gesagt hatte. Wir haben es geglaubt. Und das, ich erzählte all meinen Freunden, dass diese Dinge geschehen würden. Danach, es musste geschehen, weil Gott es gesagt hatte. Ich wartete geduldig. Dann kam der erste Monat. Ich fragte meine Frau, wie sie sich fühlte. Nicht anders. Na gut, ich glaube Gott trotzdem. Da standen Herr Ungläubiger, Herr Spötter, Herr Skeptiker und wie sie alle heißen, herum. Sie spotteten und lachten über mich, nannten mich Vater der Völker, obwohl ich keine Kinder hatte. Und ich glaubte weiter, jeden Monat würde es geschehen. Sie wurde immer älter und älter. Aber es... 25 Jahre später hat Gott sein Wort wahrgemacht. Es geschah. Abraham, das ist ein gutes Zeugnis. Das Wort hat nie gesagt, wann, sondern er sagte, er würde es tun. Er sagte, ich werde dir ein Kind schenken, einen Sohn, von Sarah. Nicht nächsten Monat. Er sagte nie nächsten Monat. Er sagte, er würde es tun, nicht wann. Sie beteten, sie sollen die Hände auf die Kranken legen, sie sollen gesund werden. Das ist der Grundgedanke. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und Gott wird ihn aufrichten. Bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr mit der Kraft des Höchsten ausgestattet seid. Nicht für einen Tag, 2 Stunden, 10 Tage, 10 Jahre, bis die Kraft kommt. Diese Kerle sind echte Zeugen der Verteidigung. Er hat nie gesagt, wann wir das Kind bekommen, sagte Abraham. Aber er sagte, wir würden es bekommen. Und die ganze Zeit, als sich die Chancen gegen mich auftürmten, blieb ich standhaft. Denn ich wankte nicht wegen des Unglaubens der Leute. Ich habe durchgehalten. Gut, Abraham, setz dich. Jetzt wollen wir einen weiteren Zeugen haben, Zeuge Nummer 3. Holen wir Moses herauf, mal sehen, was er sagt. Nun, sagte er, ich war ein Wissenschaftler. Ich war 40 Jahre in der Wüste gewesen, nachdem ich bei meiner Arbeit versagt hatte. Aber eines Tages begegnete ich Gott. Und diese Stimme, eine Feuersäule in der Wüste, sagte mir, eine biblische Stimme, dass die Stunde gekommen war, dass er die Schreie seines Volkes gehört hatte, sich an seine Verheißung erinnerte und hinabsteigen würde, um es zu befreien, und dass er mich für diese Aufgabe senden würde. Ich bat ihn um ein Zeichen. Er gab mir ein Zeichen und er gab mir ein weiteres Zeichen. Beide Zeichen würden eine Stimme haben. Er sagte, wenn Sie all diesen Zeichen nicht glauben wollen, dann gieße einfach Wasser aus dem Meer auf die Erde und es wird sich in Blut verwandeln. Das war's. Das ist alles. Da war der Pharao am Ende. Sagte, Sie werden diesen Zeichen, diesen Stimmen nicht glauben. Und doch habe ich meine Pflicht getan, so wie Gott es mir aufgetragen hatte. Jehova, der Ich Bin, sagte mir, ich solle hinuntergehen und dieses Zeichen tun. Und ich trug dieses Zeichen hinunter vor den Pastor Pharao und warf meinen Stab nieder. Und wisst ihr was? Er hat versucht, es so aussehen zu lassen, als ob es ein Zaubertrick wäre. Und er schickte ein paar fleischliche Nachahmer los, die sich darüber lustig machten und das gleiche taten. Aber ich wusste, dass es Gottes Wort war. Und ich war gekommen, um die Kinder da rauszuholen. Ganz gleich, was geschah, ich glaubte immer noch an das Wort Gottes, also hielt ich daran fest. Amen. Moses, du bist ein echter Zeuge. Mach es nicht anders, versuch nicht, es zu kopieren und versuch nicht, es so aussehen zu lassen, als wäre es so. Er blieb standhaft. Die Magier kommen herauf. Seht, sagte der Pharao, seht, das ist ein billiger Trick. Es ist Beelzebub, eine Art mentale Telepathie oder so etwas. Ich habe Menschen hier, Zauberer, die dasselbe können, Wahrsager, die sich darüber lustig machen, was auch immer es ist. Das hielt Mose nicht auf. Es war das Wort des Herrn, denn es war ein biblisches Zeichen, das ihm folgte. Oh ja, sagte er, Herr Unglaube, Herr Skeptiker und all die anderen hingen an meinen Schultern. Aber ich hielt mich an das Wort, weil ich wusste, dass es Gott war, der das Wort sagte. Es ist Gott, der sich darum kümmert, nicht sie. Er sagte mir, dass ich diese Kinder in das gelobte Land bringen würde. Er sagte mir, dass ich sie von dort wegbringen und zu diesem Berg zurückkehren würde, wo es geschehen war. Ich wusste nicht wie. Der Pharao drohte mir mit dem Leben und alles geschah, aber ich blieb dem Versprechen treu. Schließlich überwältigte Gott den Feind und ich brachte sie durch das Rote Meer wie auf trockenem Boden. Gott hat sein Versprechen gehalten und ich bin direkt zu dem Berg gekommen, von dem er mir gesagt hat, dass ich zu ihm kommen würde, zu demselben Berg. Siehst du, er hatte geglaubt, dass es Gott war und er blieb standhaft. Lasst uns Zeuge Nummer 4 bringen, da wir in Zeitnot sind. Bringen wir den vierten Zeugen, Josua, den Nachfolger von Mose. Josua sagte, ich ging mit den Kundschaftern hinunter. Ich wurde ausgesandt. 12 von uns wurden ausgesandt, einer aus jeder Konfession. Und er sagte, wir gingen hinunter und sahen uns um. Und da kamen sie zurück, erschrocken und sagten, also wir sehen aus wie Heuschrecken, da oben neben den Kerlen. Oh mei, sie sind größer als wir. Sie sind mächtige Menschen, was sie alles sind. Wir sehen aus wie Heuschrecken. Und sagte, bei Kadesh Barnea brachte ich das Volk zum Schweigen. Sagte, wartet einen Moment. Ihr seht einen Riesen und die Opposition. Ich schaue auf die Verheißung Gottes. Gott sagte, ich gebe euch das Land. Amen. Ich brachte das Volk zum Schweigen, denn das Wort versprach es. Dann, Tag für Tag, kamen sie herbei und fragten, wo ist das Land? Wo ist das Land, in dem Milch und Honig fließen, Josua? Du hast es doch auch versprochen. Wo ist es? Gott wird sich darum kümmern. Und er ließ all die Ungläubigen sterben. Er ließ mich am Leben und zog eine weitere Generation heran. 40 Jahre später nahmen wir das Land ein. Gott hat es gesagt. Und vergesst nicht, sie waren nur 2 Tagesreisen entfernt. Er hielt sie wegen ihres Unglaubens nur 40 Jahre lang zurück. Ihre Heilung lag vielleicht keine 5 Minuten entfernt. Ihr Unglaube hält sie von ihnen fern, solange sie leben. Sie müssen es glauben. Er ist ein echter Zeuge, Josua. Ja, Herr. 40 Jahre später nahmen sie das Land ein. Wir haben so viele Zeugen, die wir aufrufen könnten. Aber wenn ihr mich entschuldigen würdet, wäre ich gerne sein nächster Zeuge. Ich möchte mich als sein Zeuge zur Verfügung stellen, wenn es nicht zu persönlich klingt. Ich bin sein Zeuge. Ich möchte sein nächster, sein 5. Zeuge sein. Wie kann Gott eine Klette nehmen und ein Weizenkorn aus ihr machen? ein Sünder, der aus einer sündigen Familie stammt, alle hatten Gewehre und starben mit ihren Stiefeln, Schwarzhändler und was man sonst noch so hat. Aber ich hatte nichts damit zu tun. Meine Mutter, die heute in der Herrlichkeit ist, sagte, in der Stunde, als ich geboren wurde, kam der Engel des Herrn durch das Fenster und stand über der Wiege, in der ich lag. Sie haben das Bild davon heute in den wissenschaftlichen Hallen der Religionskunst aufgehängt. Es ist weltweit bekannt. Gott hat versprochen, diese Dinge zu tun. Als ein kleiner Junge sprach eine Stimme zu mir und sagte, rauche nicht, kaue nicht, trinke nicht und verunreinige deinen Körper in keiner Weise. Es wird eine Arbeit für dich geben, wenn du älter bist. Das hat mich natürlich erschreckt. Was wusste ich schon von Religion? Meine Leute waren ehemals katholisch. Woher sollte ich etwas über diese Dinge wissen? Ich war nie in meinem Leben in der Gemeinde. Sie haben beide nicht in der Gemeinde geheiratet, also haben sie einfach... Mutter und Vater waren beide Iren. Also haben sie einfach außerhalb der Gemeinde geheiratet und wir hatten keine Religion. Wir lebten einfach wie ein Haufen Hunde. Hatten einen kleinen alten Wohnwagen wie ein Wohnmobil und zogen von einem Ort zum anderen, wo wir eine kleine Hütte finden konnten, für die wir $3 oder $4 im Monat Miete zahlen konnten. Auf diese Weise lebten wir. Ein kleiner, alter, barfüßiger Junge, der Wasser für eine Whiskybrennerei füllte, und eines Tages kam Gott, der an seiner Souveränität immer noch an seinem Wort festhält, in einem Wirbelwind herunter und stand da und sagte, tue das nicht. Er sagte es. Als ich ein junger Mann wurde, begannen Visionen über meine Augen zu brechen von einem kleinen Jungen. Das hat mir Angst gemacht. Ich wurde gerettet und trat in eine Baptistengemeinde ein. Ich erzählte meinen Baptistenbrüdern, dass ich wusste nicht, wie ich es nennen sollte, eine Vision. Ich nannte es ein Trance. Und ich ging hin und erzählte meinen Brüdern davon. Sie sagten, Billy, hab damit nichts zu tun. Das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Lass dich nicht darauf ein. Eines Nachts in einem kleinen Lager, wo ich fischte, weit hinten in den Bergen, lag ich da hinten. Eines Morgens gegen 3 Uhr sah ich ein Licht kommen. Ich hatte gerade in der Bibel gelesen. Ich dachte, es wäre jemand, der durch ein Astloch leuchtet, eine Laterne oder so. Es war weit weg in der Wildnis, und ich dachte, jemand käme herauf. Das Licht war auf dem Boden, es breitete sich mehr und mehr aus. Ich hörte, dass jemand ging. Und tatsächlich, es war ein Mann. Er war barfüßig. Er hatte Haare bis zu den Schultern. Und er hatte eine Robe an. Und ich fürchtete mich zu Tode. Er sagte, fürchte dich nicht. Ich bin von der Gegenwart Gottes, des Herrn, gesandt, um dir das zu sagen, dein besonderes Leben. Versuche nicht, von diesen Dingen wegzukommen. Das ist deine Berufung. Und Gott wird dich an verschiedene Orte auf der ganzen Welt schicken, um für die Kranken zu beten. Und wenn du die Menschen dazu bringst, zu glauben und aufrichtig zu sein, wird nichts vor dem Gebet Halt machen. Das hat mich zu Tode erschreckt. Sicherlich, das tat es. Ich stand da und er redete weiter. Ich sagte, Herr, ich bin hier wegen dieser Trance und dieser Dinge. Er sagte, es werden 3 Dinge geschehen. Erstens wirst du es wissen, indem du deine Hand nimmst, um die Leute zu halten. Dann wird es geschehen, dass du danach, wenn du aufrichtig bist, das Geheimnis in ihrem Herzen erkennst. Und ich sagte, das ist es, worüber ich hier sprechen will. Meine Brüder sagten mir, dass das vom Teufel sei. Ich bin ein Christ. Ich bin ein Christ. Ich will nicht etwas des Teufels sein. Er sagte, wie es damals war, so ist es auch jetzt. Als sie sich darüber stritten, was für Knöpfe sie an ihren Mänteln tragen sollten und solche Dinge, und die Prediger sagten, dass Paulus und sie die Welt auf den Kopf stellen, was war es da? Aber es war ein böser Geist, der sagte, diese Menschen sind Diener Gottes, die die Welt auf den Kopf stellen. Das sagten Paulus und sie. Und der böse Geist bezeugte, dass sie wahre Diener Gottes waren. Er sagte zu mir, erinnerst du dich nicht, dass das in der Heiligen Schrift steht, was unser Herr getan hat? Und das hat er verheißen. Er sagte, es würde in den letzten Tagen wieder geschehen. Ich dachte, nun, was kann das sein? Er sagte, nun ist es der Geist des Herrn Jesus. Er ist das Wort. Und er hat dies für die letzten Tage verheißen. Hab keine Angst. Ich ging dann hinunter, um eine Gruppe von Leuten am Fluss zu taufen. Als ich dort taufte, standen etwa 5000 Menschen am Ufer. Es war mitten am Tag, 2 Uhr nachmittags. Es war heiß, es hatte seit 1 oder 2 Wochen nicht mehr geregnet und sie standen am Ufer. Da kam die Feuersäule aus der Luft gewirbelt und kam da herunter, wo ich stand, und die Stimme sagte, wie Johannes der Täufer gesandt wurde, um dem ersten Kommen Christi vorauszugehen, so wird deine Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Die Zeitungen verpackten es und es ging über die Associated Press nach Kanada und um die Welt. Ein örtlicher Prediger, ein Baptistenprediger, tauft und, so hieß es, ein mystisches Licht erschien über ihm. Derselbe, der hier abgebildet ist, ist auch in Deutschland und überall erschienen. Und es ist geschehen. Mein Pastor sagte zu mir, Billy, was für einen Traum hattest du? Du weißt doch, du hast nichts gesehen. Ich sagte, da standen Hunderte von Menschen und haben es gesehen. Und sie kamen herunter und sagten, oh, das ist eine Wahnvorstellung. Er versuchte sein Bestes. Das ist der alte Mensch, Unglaube und Herr Skeptiker. Ich hielt mich direkt an das Wort. Ich blieb dabei, denn ich wusste, dass es Gottes Verheißung war. Amen. In Lukas, dem 17. Kapitel, verheißt er, wie in den Tagen Sodoms. Als ich sah, wie sich die Welt auftürmte, wusste ich, dass etwas geschehen musste. Ich sah in Malachi 4, wo es heißt, dass der Glaube an das Wort wiederhergestellt wird, von dem sie sich zerstreut hatten. Ich wusste, dass es so kommen musste, und ich blieb dem Wort treu. Ich finde Jesus Christus heute, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ansammlungen, es regnet. Ich werde hier aufhören. Ich möchte Folgendes sagen. Ich habe all diese Zeugen mitgebracht, mein eigenes Zeugnis. Viele von euch sind in dieser Woche Zeugen. Diese Sache ist wahr, die Botschaft. Wie kann ich... Dr. Davis sagte zu mir, ein Junge mit gymnasialer Bildung, der für Könige und Machthaber betet und eine weltweite Erweckung anzündet, Billy, sei nicht so streng mit dir. Aber es hat geklappt. Er hat es geschafft. 33 Jahre später ist die Erweckung vorbei und er hat es getan. Gott hat es gesagt. Ich bin sein Zeuge. Er hat nicht gesagt, wann er es tun würde, er sagte, er würde es tun. Ich wartete auf die Zeit, in der das Wort so real sein würde, dass es mir wie ein Schwert in die Hand gelegt würde und ich damit die Gedanken in den Herzen der Menschen erkennen könnte. Ich dachte, wie kann das sein? Ich wartete und glaubte es und es geschah. Der Spötter, der Ungläubige, der Skeptiker, der Ungeduldige wartet immer noch und schaut zu. Aber Gott hat es nach 33 Jahren bestätigt, weltweit, auf der ganzen Welt. Wo Zeitungen, Zeitschriften und Artikel geschrieben wurden, überall auf der Welt. Ihr seid der Richter. Euer Urteil ist das der Geschworenen. Jeder Geschworene muss sich eine Meinung bilden. Ich schließe das Gericht. Ihr seid der Richter. Euer Urteil ist das der Geschworenen. Und euer Verhalten von heute Nachmittag, wenn wir den Kranken die Hände auflegen, wird zeigen, wie euer Urteil ausfällt. Die Art und Weise, wie ihr euch verhaltet, nachdem für euch gebetet wurde, wird zeigen, was euer intellektueller Verstand entschieden hat, was das Geschworenengericht eures Verstandes entschieden hat. Das wird uns genau sagen, was ihr von nun an tut. Ich erkläre, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich erkläre, dass es nichts gibt, was in seiner Gegenwart bestehen kann, außer die Männer und Frauen, die es glauben werden. Glaubt ihr das? Die Gemeinde sagt Amen. Lasst uns unsere Häupter beugen. Herr Jesus, nur ein Wort von dir jetzt. Lass die Menschen glauben. Sie sind hier versammelt. Ich hatte nicht vor, das zu tun, Vater, aber sie waren so geduldig, dass ich jetzt darum bitte. Wirst du es nicht tun, auf mein eigenes Zeugnis hin? Wir können in der Bibel lesen, was diese Charaktere bezeugten, das Zeugnis der Ungläubigen. Wir sehen, wo sie es immer verurteilt haben. Die Pharisäer, die religiösen Menschen in diesen Tagen, haben Jesus Christus verurteilt. Aber es stellte sich heraus, dass er das Sohn Gottes war. Sie sagten, du machst dich selbst zu Gott. Er war Gott. Er handelte wie Gott. Er predigte wie Gott. Er heilte wie Gott. Er stand von den Toten auf wie Gott. Er stieg auf wie Gott. Er ist Gott. Er ist gekommen, Gott. Wir glauben es. Inmitten aller Schwierigkeiten bist du immer noch Gott. Dein Zeugnis steht im Vordergrund, Herr. Ich gebe Zeugnis davon oder sprach vom Zeugnis dieser anderen Menschen. Tausende mal Tausende könnte ich anrufen zu beiden Seiten, den Skeptikern, den Ungläubigen und den Menschen, die einfach nicht lange genug warten können. Du hast nie gesagt, wann. Du hast gesagt, wenn sie den Kranken die Hände auflegen, wenn sie glauben, werden sie gesund werden, unabhängig davon, welche Zeit es ist. Du hast Abraham nie gesagt, wann das Kind geboren werden würde. Du hast Mose nie gesagt, an welchem Tag er das Volk auf den Berg zurückbringen würde. Du hast Noah nie gesagt, an welchem Tag der Regen fallen würde. Du hast ihnen nie eine bestimmte Zeit gesagt. Du hast es auch uns nicht gesagt. Du sagtest, wenn du glauben kannst. Wenn du zu diesem Berg sagst, zweifle nicht in deinem Herzen, so wird geschehen, was du gesagt hast, wenn du es glaubst. Du sagtest, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn ihr den Kranken die Hände auflegt, werden sie gesund werden. Herr, ich habe es den Menschen wieder in den Schoß gelegt. Es liegt an ihnen. Ich habe ihnen mit der Bibel bewiesen, und wir alle wissen es, dass die Sühne geleistet ist. Er wurde für unsere Übertretungen verwundet. Durch seine Striemen wurden wir geheilt. Das ist die Vergangenheitsform, um das Maul der Skeptiker und Ungläubigen zu stopfen, die behaupten, er sei nicht auferstanden, und die versuchen, ihn zu einer Art historischem Gott in der Religion zu machen. Herr, ich bete, dass du heute Nachmittag wieder unter uns erscheinst und den Zuhörern beweist, dass du hier bist. Der eine, der das Wort gesagt hat, der Gott, den wir vor Gericht gestellt haben. Für mich bist du gerechtfertigt, Herr Gott. Du hast dich selbst bewiesen, Gott. Mach dich so real, dass jeder Mann und jede Frau, diese armen Menschen, die hier in dieser tropfenden Scheune sitzen und versuchen, das Wort zu hören, mach es für sie so real, Vater. Zeige dich als Gott unter uns. Wie die Menschen in allen Zeitaltern, es ist den Menschen irgendwie fremd geworden. Als sie in jener Nacht auf dem Meer waren und du zu ihnen kamst, dachten sie, es sei ein Geist. Sie wussten nicht, was es war, und sie schrien. Aber die Stimme kam zurück. Ich bin's. Die Stimme der Schrift spricht heute Nachmittag, dass dies die Stunde ist. Dies ist die Zeit, Sodom und Gomorra und all die anderen Dinge gehen so unter, wie sie untergehen müssen. Und hier bist du und zeigst dem königlichen Samen Abrahams, dass du lebst, und der Sohn des Menschen wird am Tag von Sodom offenbart. Himmlischer Vater, gib, dass die Menschen sehen und, wenn sie vorbeikommen, Gottes Wort annehmen, so wie Abraham es tat. Egal, wann das Baby... Wir können Jesaja auf den Plan rufen, und Jesaja hätte Zeugnis ablegen können. Er hätte gesagt, der Herr hat zu mir gesagt, eine Jungfrau wird schwanger werden. Wenn er heute Nachmittag aufstehen und zu uns sprechen könnte, würde er zweifellos sagen, jedes junge hebräische Mädchen, die ganze Zeit über, erwartete, vom Heiligen Geist empfangen zu werden, jedes einzelne. Aber du hast es gesagt, hast es aufschreiben lassen. Du hast mich als deinen Propheten erkannt. Und meine Worte, die ich sagte, wurden von dir bestätigt. Meine Visionen waren wahr, und die Menschen glaubten daran eine oder zwei Generationen lang. Dann verschwanden sie wieder. Doch nach 800 Jahren wurde eine Jungfrau schwanger und ein Kind wurde geboren. Sein Name war Ratgeber, Fürst des Friedens, mächtiger Gott und ewiger Vater. 800 Jahre später. O Herr Gott, was ist los mit diesen Menschen, mit uns auf dieser Erde heute? Dass wir uns den königlichen Samen Abrahams nennen. Schließlich hat er 25 Jahre gewartet, in der Hoffnung und im Glauben an das Unmögliche, um ein Wunder geschehen zu sehen. Und du hast es getan. Wie viel mehr können wir deinem Wort glauben, wenn du derselbe sichtbare Gott bist, der Abraham erschienen ist, der uns hier in menschlicher Gestalt erscheint, auf dieselbe Weise, wie du es bei Abraham getan hast. Gott, gib, dass sie alle es heute Nachmittag sehen werden und es ihnen wohlergeht. Jedes Mal, wenn die Menschen hindurchgehen und ihnen die Hände aufgelegt werden, mögen sie dieses Gebäude jubelnd verlassen und es nie wieder ablegen, sondern glauben wie Abraham und all die anderen Patriarchen. Du hast gesagt, es würde geschehen und es wird geschehen, wenn sie nicht verzagen. Gewähre es in Jesu Namen. Amen. Ich glaube es. Ich glaube. Ihr glaubt. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er von den Toten auferstanden ist. Ich glaube, dass er mehr als fähig ist, jede Verheißung, die er gegeben hat, zu erfüllen. Er kann jedes Wort halten, das er jemals gesagt hat, und er wird es heute Nachmittag für uns tun, wenn wir es nur glauben. Nun, er hat nie gesagt, geht also hin und hebt die Leute aus den Rollstühlen und nehmt die Herzkoffer und tut dies. Das hat er nicht gesagt. Er sagte, legt den Kranken die Hände auf und sie werden gesund werden. Das sind Glaubende. Nun, der Heilige Geist ist hier sein Verteidigungszeuge. Er weiß, ob du es glaubst oder nicht. Kommt nicht einfach mit einer Vermutung, nehmt die Vermutung, die Hoffnung und die Vorstellung und legt sie unter eure Füße und sagt, ich habe Glauben. Ich weiß, dass es so sein wird. Etwas wird geschehen. Was glaubt ihr, was es für mich ist, wenn ich hier stehe, Freunde? Was denkt ihr, wenn ich hier stehe, so wie jetzt, vor einer Zuhörerschaft, die manchmal aus Tausenden oder Hunderttausenden besteht, würde behaupten, dass er ein Lebendiger ist und sein Geist hat mir das gesagt, das Wort, das er mir geben würde? Könnte Gott irgendetwas tun, ohne es belegen zu können? Seht ihr, er sagte, er würde es tun. Das ist das Wort. Und hier vor den Zuhörern stehen, wo Skeptiker, Ungläubige und alles andere sitzen, zu Zehntausenden und doch ihn sehen, ihn auf die Szene rufen. Glaubt ihr, dass er hier ist? Die Versammlung sagt Amen. In Ordnung. Jemand, der mir nahe steht. Nicht meine Freunde jetzt. Wenn du krank bist, irgendjemand, meine Freunde. Wie viele, die hier vor mir stehen, wissen, dass ich euch nicht kenne? Hebt eure Hand. So. Nun gibt es einige hier, die mich kennen. Seht ihr, hier entlang. Sie kennen mich, genau hier drin. Das stimmt doch, oder Brüder? Ihr alle dort drüben. Seht ihr? Schaut her. Seht, sie kennen mich. Aber hier draußen, ihr kennt mich nicht. Wie viele in dieser einen Reihe hier kennen mich nicht? Erhebt eure... Gibt es irgendjemanden in diesen drei Reihen hier, genau hier, der mich kennt, der weiß, dass ich etwas über ihn weiß und so fort? Hebt eure Hände hoch. Kenne ich dich da hinten? Kenne ich dich, Bruder? Ich glaube nicht, dass er mich verstanden hat, denn ich kenne ihn nicht. Er kennt mich nicht, nein. Du kennst mich nicht, oder, Bruder? Du kennst mich? Weißt du, dass ich weiß, was mit dir los ist? Ja, wer bist du? Vielleicht, er versteht mich nicht, weil ich kenne den Mann nicht. Also, was hast du? Weißt du, dass ich weiß, was mit dir los ist? Ohne spirituell zu sein, kenne ich dich einfach als Mann und weiß, was mit dir los ist? Der Bruder sagt, nein. Gewiss nicht, aber sicher. Siehst du, das würde ich nicht tun. Siehst du, es regnet und du kannst es nicht verstehen. Möge der Heilige Geist uns jetzt helfen. Also gut, dann fangen wir mit diesem Abschnitt an. Du glaubst, hier drin. Dieser eine Mann, den ich vielleicht gar nicht kenne. Der Mann, der da sitzt, er hat seine Hand hochgehalten. Ich glaube nicht. Er kennt mich nicht. Ich weiß, dass er mich nicht kennt. Aber er hat einfach seine Hand hochgehalten, wie auch immer. Dann werde ich ihn nicht anfassen, verstehst du? Ich, seid ihr alle? Der Herr segne euch. Jemand soll beten hier drin. Seid ihr gläubig? Jeder einzelne von euch. Glaubt ihr an ihn? Glaubt ihr von ganzem Herzen? Hier ist eine kleine Dame. Lasst mich nur eine Person anrufen, anfangen zu reden, einfach mit jemandem reden. Den Heiligen Geist in Bewegung bringen. Die kleine Dame, die dort sitzt, glaubst du mir, dass ich Gottes Diener bin? Du, die kleine Dame, die genau hier sitzt, siehst du? Du. In Ordnung. Zwei von euch haben mit dem Kopf genickt. In Ordnung, dann nehmen wir einfach euch beide. In Ordnung. Die Dame hier nickte mit dem Kopf so, mit dem rosa Kleid an. Wenn Jesus Christus mir sagen kann, was dein Problem ist, oder etwas über dich, wirst du mir dann glauben, dass ich sein Prophet bin, dass er es ist? Dein Problem liegt in deinem Rücken. Wenn das stimmt, dann hebe deine Hand. Seht ihr, seht ihr, seht ihr? Ja, so. Siehst du, seht ihr? Nun, du kleine Dame am Ende, du hast es nicht abbekommen, weil das Wetter schlecht war. Du hast Probleme mit dem Dickdarm. Oder Herz? Dickdarmprobleme. Es ist in deinem Dickdarm. Diese Frau, die neben dir sitzt, hat ein Herzleiden. Wenn das stimmt, hebt ihr drei Frauen eure Hände. Und ich bin ein Fremder für euch, seht ihr? Nun, glaubt ihr? Habt Glauben, das ist alles, was ihr tun müsst. Eine kleine Dame sitzt hier und sieht mich direkt an. Ich kenne dich nicht. Du bist eine Fremde für mich. Du kennst mich nicht. Du sitzt da mit einem kleinen Weißen und schaust mich an. Ja, du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht. Aber du leidest, nicht wahr? Du hast dir wegen etwas Sorgen gemacht. Es ist ein Knoten in deiner Brust. Wenn das richtig ist, dann hebe deine Hand. Und jetzt sagst du, du hast einen Knoten gesehen. Es ist kein Knoten zu sehen, ist das richtig? Es ist kein Knoten zu sehen, und ich kenne dich nicht. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, wer du bist? Würde dir das weiterhelfen? Würde es den Zuhörern helfen? Nun, denk daran, die Frau hat ihre Hand gehoben. Hebe deine Hand, ich kenne dich nicht. Gott helfe mir. Frau Patterson, ja, so ist es. Glaubst du mir? Übrigens, das ist deine Schwiegermutter, die da neben dir sitzt. Bist du gläubig? Sie möchte, dass für sie gebetet wird. Deshalb ist sie gekommen. Glaubst du, Gott kann mir sagen, was mit dir los ist? Du hast Probleme mit deinen Augen und Ohren. Wenn das so ist, hebe deine Hand. Ja, so ist es. Er lebt. Er ist immer noch Gott. Da hinten sitzt eine Frau, die Epilepsie hat. Sie hat Epilepsie und sie hat Frauenprobleme. Und ihr Name ist Fräulein Wutz. Wenn das richtig ist, dann steh auf. Steh auf, wenn das so ist. Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Der Teufel hat dich dort verlassen, Schwester. Gelobt sei Gott, wenn du glauben kannst. Du musst nur glauben. Hier ist eine Dame, die hier hinten sitzt. Sie ist sehr schwach. Sie ist krank. Sie ist gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Sie hat Magenprobleme. Ihr Name ist Fräulein Kitchens. Steh auf und glaube von ganzem Herzen. Jesus Christus macht dich gesund. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Hier ist eine Dame mit einem Gallenblasenleiden. Glaubst du auch von ganzem Herzen, dass Gott dich heilen wird? Eine Frau Whittaker. Glaubst du von ganzem Herzen, dass Gott dich heilen wird? Wenn das so ist, dann steh auf, wenn wir einander fremd sind. Glaubt ihr, dass er hier ist? Die Versammlung jubelt und sagt Amen. Was ist das? Das ist der Zeuge der Verteidigung Gottes. Halleluja. O Leute, glaubt von ganzem Herzen. Das ist das Zeugnis der Verteidigung Gottes. Wie beurteilt ihr ihn? Glaubt ihr, dass er recht hat? Glaubt ihr, dass sein Wort wahr ist? Er hat es versprochen. Die ganze Woche über habe ich darüber gepredigt und in der Bibel gezeigt, dass er dies an diesem Tag tun würde. Glaubt ihr, dass es die Wahrheit ist? Urteilt darüber. Wie lautet euer Urteil? Glaubt ihr? Lasst diejenigen, die Gebetskarten haben, hier drüben in der Mitte des Ganges aufstehen. Hier drüben. Die Gebetskarten haben auf dieser Linie hier drüben. Stellt euch in der Mitte des Ganges auf, hier entlang. Diejenigen auf dieser Seite, die Gebetskarten haben, stellen sich in diesem Gang auf, hier entlang. Diejenigen, die auf der anderen Seite stehen, stellen sich in diesen Gang. Diejenigen, die dort oben sind, die Gebetskarten haben, gehen vorne runter. Diejenigen, die in dieser Linie hier stehen, die Gebetskarten haben, stellen sich auf diese Seite. Diejenigen, die auf dieser Seite Gebetskarten haben, stellen sich in diesen Gang hier. Diejenigen, die Gebetskarten haben, hier stellen sich in diesen Gang. Nun, haltet genau hier an. Wir kommen gleich auf die andere Seite. Stellt euch in einer Linie auf. Kommt jetzt runter. Bleibt einen Moment stehen, wo ihr seid. Bleibt genau da stehen, wo ihr seid. Nur einen Moment. Seht, wie viele Prediger sind hier drin, die glauben, echte gottesfürchtige Menschen, die glauben, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dass sein letzter Auftrag an seine Gemeinde war. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Wie viele von euch Predigern glauben das? Wenn ihr das glaubt, dann kommt her und stellt euch mit mir hierher, während wir beten. Wenn diese Menschen geheilt werden, werden sie sehen, dass es nicht nur Bruder Brennan war, ihr seid es auch. Stellt euch hier entlang und bildet eine Doppellinie genau hier, wo die Linie durchlaufen wird. Oh mein, was könnte Gott noch tun? Ich weiß es nicht. Seht euch die Prediger an, die kommen, um das zu bezeugen. Stellt euch in einer Linie auf, hier entlang. Ha? Jemand sagt zu Bruder Brennan, ich kann sie nicht bewegen. Ha? Ich kann sie nicht einmal hier unten bewegen. Das ist schon in Ordnung, ist schon gut, wir bekommen sie schon. Jetzt bitte ich Bruder Borders, den Manager, hierher zum Mikrofon zu kommen. Er soll dafür sorgen, dass die Leute in der Linie bleiben, sodass sie hierher kommen, hierher zurückgehen und dann wieder auf ihren Platz gehen. Alle, die mich hören können, heben jetzt die Hand. Schaut, lasst die, die am weitesten hinten sind, zuerst hereinkommen und kommt um diesen Weg herum und geht herum. Dann lasst die Nächsten. Geht direkt hinter den Predigern hier herum. Wenn für euch gebetet wird, geht zurück und nehmt euren Platz ein. Billy wird euch dann herumleiten und euch sagen, wie ihr euch in eine Linie stellen müsst. Und sobald es vorbei ist, werden wir euch bitten, euch in diese Richtung zu stellen und in die andere Richtung zu kommen. Nun hebt jeder, der es versteht, die Hand. In Ordnung, gut. Jetzt wird Bruder Borders hier am Mikrofon sein, um zu bezeugen, was ihr tun müsst. In Ordnung. Nun schaut. Der Grund, warum ich das tue, ist, dass ich möchte, dass ihr es versteht. Ich kenne diese Geschwister hier nicht. Ich kenne zwei oder drei von ihnen. Sie sind vielleicht Methodisten, Baptisten, Presbyterianer. Ich weiß nicht, wer sie sind. Das brauche ich nicht zu sagen, seht ihr? Ich möchte, dass ihr wisst, dass, wenn ich weg bin, meistens kommt ein Evangelist in die Stadt und er macht alles, er betet für die Kranken und so weiter. Seht ihr, das ist nicht richtig. Ich möchte mich aus diesem Bild heraushalten. Ich möchte, dass ihr Jesus seht. Diese Woche habe ich mein Bestes getan, um euch zu zeigen, dass er da ist. Und wenn ihr Glauben habt, dann greift einfach nach ihm und ergreift ihn. Ihr braucht nicht in die Linie zu kommen. Aber wenn ihr dieser Schrift folgt, seiner göttlichen Gegenwart, dann habt ihr sein Gewand berührt. Schaut nur, was diese Leute, die hier stehen, vor einer Weile, Gott im Himmel weiß, ich habe sie nie in meinem Leben gesehen. Und ich könnte gleich hier anfangen, in ein paar Minuten würde ich ohnmächtig werden. Wie viele wissen, dass Jesus, als das mit ihm geschah, diese Frau, die Gottes Gabe nutzte, schwach wurde? Wie viele wissen, dass Tugend von ihm ausging, es seine Stärke war? Und ich bin ein Sünder. Aber Jesus sagte, mehr als das sollt ihr tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Jetzt werden wir ein Gebet sprechen. Und ich möchte, dass diese Prediger bei mir sind. Ich werde auch hier draußen stehen und jedem Kranken die Hände auflegen. Und wenn ihr jetzt erinnert euch, hört zu, hört es euch an, glaubt es. Wenn du nicht durchkommst und glaubst, gerade jetzt ist es für immer erledigt, dann komm nicht. Es wird euch nur schlechter machen, es wird euren Glauben behindern. Aber wenn ihr glaubt, dass ihr in der Gegenwart Jesu Christi seid und nicht in der seiner Diener. Und wenn wir euch die Hände auflegen, bezeugen wir nur, dass wir glauben, dass dies die Wahrheit ist. Und wenn wir euch die Hände auflegen, dann glaubt ihr daran und geht hier hinaus, freut euch und sagt, danke Herr, es ist alles geklärt. Ändert niemals eure Meinung. Nun erinnert euch, lasst mich das noch einmal zitieren. Hört gut zu. Dein Verstand ist in diesem Fall der Geschworene, und euer Handeln wird von nun an euer Urteil verkünden. Wenn ihr hierher kommt und sagt, nun, ich weiß es nicht, dann seht ihr, wo ihr ihn verurteilt habt. Er steht für jeden von euch vor Gericht. Er ist hier in eurer Gegenwart. Sein Wort ist hier. Er rechtfertigt sein Wort. Ihr seid hier. Er steht für euch vor Gericht, nicht für mich. Ich glaube ihm. Er steht für euch vor Gericht. Und wenn ihr ihm glaubt und wenn ihr ihm treu bleibt, dann... Jetzt sind sie gerade dabei, die Linie zu begradigen. Also formiert euch. Seht ihr? Ich warte nur, bis sie begradigt ist. Geht einfach weiter raus und bildet eine lange Linie. Und wenn ihr rauskommt, geht ihr direkt den Weg zurück, den ihr gekommen seid. Wenn ihr ihm geglaubt habt, dann wird etwas geschehen. Erinnert euch daran, dass keiner von diesen Dienern Macht hat. Es gibt keine Macht in mir. Kein Mensch hat die Macht zu heilen. Aber wir haben von Gott die Vollmacht, dies zu tun. Wir haben keine Macht, wir haben Autorität. Hier ist unsere Autorität, Gottes Wort. Und die Anwesenheit von Jesus Christus beweist, dass er hier ist. Wie? Ihr solltet geheilt werden, jeder Einzelne. Nun lasst uns alle den Kopf senken, während wir ein Gebet sprechen. Und Bruder Borders wird hier stehen, die Lieder anführen und die Leute leiten. Wenn ihr jetzt durchkommt, betet und glaubt. Ihr alle versammelt, Predigerbrüder. Ihr seht, warum ich das getan habe. Dass, wenn ich gehe, auch eure Gemeinde weiß, dass diese Menschen, die geheilt werden, ihr auch Gottes Diener seid. Es ist nicht nur einer. Gott hat nicht nur einen Diener, er hat tausende von ihnen, alle, die ihm glauben wollen. Lasst uns unsere Köpfe verneigen. Ihr habt genauso das Recht, für die Kranken zu beten wie ich, Roberts oder jeder andere. Himmlischer Vater, ich danke dir erneut, in meinem Herzen und ich kenne die Herzen hier. Du bist berechtigt, dies in das Wort zu schreiben, denn wir haben gesehen, dass es funktioniert und wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Und wir wissen, dass es bei jedem Menschen wirken wird. Und wir beten jetzt zu dir, Herr, indem wir unsere eigene Seele weihen, denn wir wissen, dass du hier bist. Du hast geantwortet. Du hast dein Wort zu uns gesprochen. Du bist hier. Magst du uns nun salben, Herr, dass, wenn wir unsere Hände auf diese Kranken legen, die armen Kranken, die heute Nachmittag hier im Regen sitzen, dass jeder von ihnen gesund wird und nach Hause geht und gesund wird. Mögen sie wie Abraham sein, nennt das, was nicht ist, als ob es wäre, denn Gott hat es versprochen. Du warst derjenige, der sagte, wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund. Du hast nie gesagt, dass sie sofort gesund werden, so sagtest du aber, dass sie es sein würden. Und wir glauben es, Herr. Hilf jeden, es zu glauben, Herr, während wir die Versammlung in deine Hände legen. In Jesu Christi Namen gehorchen wir deinen Geboten. Amen. Nun lasst uns mit der Gebetslinie beginnen. Bruder Borders, nimm den Platz ein. Bruder Brenham und die Diener beten für alle in der Gebetslinie. Leere Stelle auf dem Tonband. Glaubt? Die Versammlung jubelt und sagt Amen. Der Herr segne euch. Der Grund, warum ich meine Hände mit euch Predigerbrüdern zusammengelegt habe, war, dass einige von euch auch zu leiden hatten, wisst ihr? und ihr habt euch hierher gestellt, um für andere zu beten, und seid allein gelassen worden. Das ist nicht richtig. Ich glaube, als wir uns an den Händen fassten, glaubte ich, dass Gott das honorierte. Und hier, jetzt, hier sind diejenigen, die nicht zum Treffen kommen konnten. Jetzt lasst uns beten für diese Taschentücher. Himmlischer Vater, die Bibel lehrt uns, dass sie vom Leichnam des heiligen Paulus Taschentücher und Schürzen genommen haben. Wir sind nicht der heilige Paulus, aber du bist immer noch Jesus. Und wir beten, Gott, dass du mit diesen Taschentüchern deinen Segen schickst und jeden einzelnen von ihnen heilst. Mach sie gesund, Herr, zu deinem Ruhm. Im Namen Jesu Christi beten wir und senden sie. Amen. Ich möchte dies sagen. Als ich durch die Linie kam, sah ich Frauen und Männer, die Babys hielten und sie waren nass. Erinnert euch einfach an mich, meine Pastorenbrüder, dass ihr in einigen Wochen herausfinden werdet, dass hier etwas Großartiges stattgefunden hat. Sie werden gesunden. Ich sage, dass 90% von euch genesen werden. In Ordnung. Oh, ich war es. Ich habe noch nie eine solche Form des Glaubens gespürt. Es war wirklich wunderbar. Ich sehe, ihr seid... Jetzt tut einfach so, als ob alles vorbei wäre. Auch wenn du es nicht gefühlt hast. Tut nicht. Er hat nie gesagt, hast du es gefühlt? Er sagte, hast du es geglaubt? Habt ihr es geglaubt? Und wir glauben es. Und er ist jetzt hier. Und wir glauben. Und wir geben ihm Lob und Ehre für alles, was er getan hat. Und liebe christliche Freunde, ich weiß, dass die Versammlung in ein paar Minuten geschlossen wird, und ich möchte euch dies sagen. Wenn ich euch auf dieser Seite des Flusses nicht mehr treffe, werde ich euch dort mit demselben Evangelium und derselben Sache wiedersehen. Denkt immer daran, dass das, was ihr heute Nachmittag angenommen habt, ihr Verstand war euer Schwurgericht. Es hat sich entschieden, hat das Urteil gefällt. Nun handelt einfach weiter. Es wäre mir egal, wenn du gelähmt wärst und dich nicht bewegen könntest. Glaubt einfach weiter daran. Er sagte, sie werden wieder gesund. Sie werden genesen. Das ist es, was der Zeuge sagte, jeder Zeuge heute, durch die ganze Bibel hindurch. Es sei denn, er sagte, dass etwas spontan passieren würde. Aber in diesem Fall, sie sollen genesen. Das ist es, was das Handauflegen bedeutet. Wenn nun eine Vision eintrat und sagte, dies wird zu einer bestimmten Zeit geschehen, dann hat er die Zeit bestimmt. Aber in diesem Fall sagte er, sie werden gesund werden. Glaubt es von ganzem Herzen. Lasst uns noch einmal singen. Bis wir uns treffen, bis wir uns treffen. Gott, bis wir uns zu Jesu Füßen treffen. Oh, bis wir uns treffen, bis wir uns treffen. Gott sei mit euch, bis wir uns wieder treffen. Nun, kurz bevor, lasst euch die Hände schütteln und sagt, Gott segne dich, christlicher Freund. Bewegt euch nicht. Bleibt einfach stehen und gebt euch die Hände. Gott segne dich, christlicher Freund. Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich, Gott segne dich, Roy. Nun lasst uns die Hände zu Christus erheben und singen, bis wir uns wiedersehen. Lasst uns die Augen schließen und unsere Hände heben, bis wir uns treffen, bis wir uns zu Jesu Füßen treffen, bis wir uns treffen, bis wir uns treffen. Gott,